Vicky?
Ja?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Schreiben.
Pisać?
Pinkeln.
Pisać.
Schreiben, pinkeln, schreiben, pinkeln.
Pisać, 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 pisać. Was soll das, Valeria? Was willst du von mir?
Nix. Wirklich nix. Okay, warte, ich hab noch eins. Sie haben unser Messer und wir haben ihr Messer.
Was nasz nosz i u nas wasz nosz.
Ja.
Hä?
Vielleicht war ich, habe ich gegoogelt, russische Zungenbrecher.
Ich kenn noch was. Na drawie trawa, na trawie trawa. Na drawie trawa, na trawie trawa. Oder so.
Und jetzt übersetzt es kurz.
Übersetzt, auf dem Rasen sind Holzbretter, auf dem Holzbrettern ist Rasen. Okay, tschüss.
Tschüss. Das war der weirdeste Podcast-Einstieg aller Zeiten. Willkommen, okay, bei Njette-Mädchen. Also,
du hast einfach nach irgendwelchen krassen, nicht Sprichwörtern, Zungenbrechern gegoogelt. Und dann kam das raus.
Ja, also das, ich sag mal, das Schreiben-Pinkeln-Ding war vielleicht von mir.
Aber ich finde das wirklich auch echt ziemlich kompliziert, weil teilweise habe ich mich selber als Russin manchmal versprochen. Du sagst manchmal, ich muss was schreiben und du sagst, ich muss pinkeln.
Hast du wirklich?
Das ist besides pieces. Oh
ja.
Gott.
Das ist schwierig.
Valeria, mir sind zwei Sachen aufgefallen von der letzten Folge. Einmal Umfrage. Du hast mich ja ausgelacht in der letzten Folge, dass man in Podcasts keine Umfragen machen kann. Und was hast du dann entdeckt? Unten plötzlich, okay, bei Spotify, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Plattformen ist, aber unten stand auf einmal Umfrage.
Das macht gar keinen Sinn. Warum ist das möglich auf einmal? Ich verstehe
man
das nicht.
Man kann also abstimmen bei Podcasts.
Ja,
das seit
heißt,
wann?
Jetzt müssen wir halt auch einfach immer eine Umfrage in der Podcast-Folge auf die Beine stellen, damit man sie auch beantworten kann. Wir sind die einzigen wahrscheinlich auf ganz Spotify, die das benutzen.
Wirklich. Ich glaube, wir müssen das einfach nochmal testen. Vielleicht fällt uns ja im Laufe der Folge noch irgendwie eine Umfrage ein.
Finde ich auch. Finde ich gut.
Wozu man abstimmen kann. Genau. Und wir haben ja auch schon erzählt, ein paar Nachrichten bekommen von euch und haben auch Nachrichten von Russinnen und Russen bekommen. Aber ich wollte mal hier in dieser Folge so ein bisschen was Abgefahrenes machen und eine Sprachnachricht von einer Deutschen spielen, die wir bekommen haben. Das ist Laura. Die kennen wir, ja, muss man ehrlich sagen, ne?
Liebe Grüße an Laura.
Und Laura arbeitet jetzt nicht mehr da, wo wir arbeiten, aber sie hat mir erzählt über Instagram, dass sie sich total für die russische Kultur interessiert und hat sich gemeldet mit einer Frage oder mit einer, ja, mit einem Fragezeichen in ihrem Kopf, würde ich sagen.
Ich habe ja mit dem Eiskunstlauf angefangen und da sind auch viele Russen. Das Witzige ist, dass ich manche von denen einfach mit Namen kennengelernt habe. Also der eine heißt zum Beispiel Sascha, ist ein älterer Mann. Und der hat sich mir als Sascha vorgestellt. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, kommt heute eigentlich noch der Alexander? Und ich dachte mir so, who the fuck is Alexander? Und dann irgendwann habe ich gerafft, dass das Spitznamen sind. Also das war für mich neu, dass die sich wirklich auch so vorstellen, anderen Leuten, also wie wenn ich mich jetzt als Lauri oder noch was ganz anderes, also Sascha und Alexander sind für mich so, hä? Oder Ivan und Vanya?
Wow.
Ja, du siehst.
Ja, stimmt, das ist natürlich super verwirrend für alle Leute, die das nicht wissen. Daran habe ich noch nie gedacht.
Ja, Laura war anscheinend total verwirrt, als sie eine Person gesehen hat mit mehreren Namen plötzlich. Alexander, Sascha.
Dazu muss man sagen, dass ja Sascha und Alexander ist nicht mal die eine Form, die es gibt. Weil zum Beispiel der Freund meiner Mutter, der heißt Lörscher und der wird im Deutschen auch Alex genannt. Also Lörscher, Sascha sind alles Alexanders.
Okay, das dachte ich. Ich dachte Alörscher, Lörscher.
Nee, Lörscher heißt auf jeden Fall auch Alex.
Ich hatte das Gefühl, gerade auch Laura hat so ein bisschen meine Familie aufgezählt, weil mein Vater heißt auch Alexander und Sascha ist der normalste Kosename der Welt in Russland für Alexander. Oder es gibt ja auch noch Schurik und Jaschurik und Sanja. Sanja, Schurik, Sanja, Sascha.
Ja. Sanja ist auch, ist der Spitzname von Sascha.
Ja, und die hatte auch noch gesagt, Ivan, der Spitzname von Ivan ist Vanya, ist mein Cousin.
Aber zum Beispiel, ich habe auch eine in der rhythmischen Sportgymnastik kennengelernt oder als ich klein war, als Freundin gehabt. Die hieß auf Russisch Luba, aber ihr deutscher Vorname war Sabine.
Was?
Das hat nichts miteinander zu tun.
Da ist ordentlich was schiefgelaufen. Aber Sabine und Luba, ja. Was?
Ja, aber das wurde ihr so eingedeutscht. Also als sie eingedeutscht wurde, wurde aus Luba, weil das quasi unmöglich ist, auf Deutsch zu schreiben, einfach random Sabine.
Hä, aber da hätten die doch schreiben können Luba oder so, Luba.
Ja, sind halt so
etwas.
Ich weiß nicht, ich glaube Luba, wie willst du das, das kannst du ja nicht wirklich gut irgendwie mit deutschen Buchstaben schreiben. Und ich glaube, in ihrem Pass stand nur noch Sabine.
Ich bin gerade richtig baff. Was? Das ist eine komische Geschichte. Also Luba kommt ja eigentlich von Lubov und Lubov heißt übersetzt Liebe auf Russisch. Und das ist ja der vollständige Name Lubov und der Spitzname ist Luba. Ist total komisch. Und es gibt ja auch Tatjana und Tanja. In den ganzen russischen Pässen steht immer der große, lange, vollständige Name wie Alexander, Tatjana, Valeria, Lubov, Viktoria und so weiter. Und in Russland gibt es ganz, ganz viele kleine Kosenamen, die irgendwie gar nicht zu dem vollständigen Namen passen, so vom Hören her, wie Sascha und Alexander. Aber das ist da ganz normal.
Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, einfach nur, weil es mich voll interessiert hat, wie die wirkliche Erklärung ist. RTL ja. News, verlässliche Quelle, sagt, Sascha war ursprünglich kein eigenständiger Name. So ist Sascha früher in russischen und anderen slawischen Sprachen vielmehr ein Kose- oder Kurzform des griechischen Namens Alexander gewesen. Deswegen wird besonders in der katholischen Kirche der Namenstag von Sascha ebenfalls an den Gedenktagen für den Namen Alexander gefeiert. Erst später entwickelte sich Sascha in vielen Ländern schließlich zu einem selbstständigen Namen.
Ah, siehst du, okay, erst kam der Alexander, danach der Sascha.
Ja, es ist schon eher ein Spitzname, ja.
Oder Evgenia heißt ja Zhenya.
Zhenya, stimmt.
Passt ja auch null zu dem großen
vollständigen Namen. Habe ich dir schon mal erzählt, dass bei mir ja eigentlich der Spitzname Lehrer ist? Lehrer-Chan.
Genau.
Aber mich, also ich glaube auch jede russische Person würde mich so nennen, statt mich Valeria zu nennen. Ich glaube, obwohl ich so heiße, würde mich niemand in Russland so nennen.
Ja.
Alle würden Lehrer sein.
Und Lehrer klingt ja auch wie Lehrer.
Ja.
Hey, Lehrer. Nee, aber ich finde Lehrer trotzdem ganz schön. Und Laura hat noch eine Frage hinterhergepackt. Zwar nicht in einer Sprachnachricht, sie hat es geschrieben. Sie hatte noch die Frage, gibt es Lauras in Russland? Und wenn ja, wie würde ihr Spitzname heißen? Und ich habe mal gegoogelt, also es gibt schon Lauras. Das ist halt ein sehr seltener Name. Der kommt aus dem Lateinischen und wird eher im europäischen Sprachraum verwendet. Aber da gibt es so einige Lauras und der Spitzname von dem Namen Laura wäre dann für sie Laura, Lori, Lali, Laurina, Lara, Rina, Lori.
Was? Du hast ungefähr dreimal Lori gesagt.
Ach so, ja, aber da war einmal Lori mit Doppel-R und einmal mit einem R.
Lori?
Ich weiß es nicht. Ja,
ich hätte jetzt Lauritschka oder sowas gesagt.
Was?
Lauritschka oder so hätte ich jetzt gedacht. Ja, lustig auch, dass eigentlich russische, also die russische Sprache macht ja vieles niedlich, was nicht niedlich ist. Also es gibt
stimmt.
Ja, ne, also deswegen, ich habe irgendwie das Gefühl, Russen mögen es sehr gerne, etwas zu verniedlichen. Auch wenn es nicht unbedingt, also es ist zwar ein Rufname oder Spitzname, aber es ist nicht unbedingt kürzer. Es ist einfach nur ein bisschen süßer.
Ja, was? Genau. Lerechka, Valerechka.
Ja, ja.
Bei mir zum Beispiel sagen meine Eltern zu mir Vikula oder Vikusch.
Vikusha.
Vikusha, es gibt so viel. Das ist wie mal, wenn man in Deutschland sagen würde, Christoph-Tschick.
Im Deutschen, Christoph-Tschick. Bestes Beispiel ever.
Christoph-Leinchen. Christoph-Leinchen.
Ja, genau, Christoph-Leinchen. Ja, aber das gibt es ja zum Beispiel auch im, sagen wir mal, meine Mutter würde immer eher Jablitschka sagen als Jablka. Also die verniedlichte stimmt. Form von Apfel. Also eigentlich sagt man immer eher Äpfelchen statt Apfel. Weißt du was?
Adenisch Kurtischko.
Ja, ziehst du deine Jacke an, ziehst du dein Jäckchen an, statt Kurtka sagt man Kurtyczko.
Stimmt.
Kurtyczka.
Warum ist das so?
Warum ist das so? Und das, und das leitet jetzt perfekt über zu meiner Frage der Woche. Obwohl,
Frage der Woche.
Genau, weil ich habe das Gefühl, ich verstehe nicht, warum so viele Dinge süß gesagt werden, weil die russische Kultur ist ja alles andere, oder die russischen Menschen sind alles andere als süße Wesen. Das ist jetzt einmal ganz objektiv gesagt. Und deswegen an dich, liebe Vicky, die Frage der Woche. Was glaubst du, einfach von deiner persönlichen Erfahrung, wer ist unfreundlicher, die Deutschen oder die Russen? Weil die Deutschen sind schon auch richtig unfreundlich. Wir möchten hier niemanden auf den Schlips treten. Wir möchten nur für uns herausfinden, weil wir jetzt mit zwei Kulturen aufgewachsen sind, die es beide wirklich in sich haben, was Unfreundlichkeit angeht. Was ist schlimmer?
Ich glaube, ich erstmal bei allen erstmal unbeliebt machen.
Ja, ich glaube auch.
Du hast dich auch schon unbeliebt gemacht bei allen, indem du sagst, dass alle unfreundlich sind.
Oh, ist das die vielleicht machen wir aus der Frage auch immer die Umfrage. Umfrage der Woche.
Sehr gut.
Und die Umfrage der Woche ist...
Umfrage der Woche.
Genau. Dann könnt ihr nämlich mitdiskutieren. Stimmt ab. Was glaubt ihr, falls ihr schon mal was mit russischen Menschen zu tun hattet? Wer ist unfreundlicher? Die Deutschen in eurem Umfeld oder doch die Russen? Dann bitte stimmt einmal bei uns in diesem weirden Podcast Spotify-Tool ab.
Ich glaube, du hast auch die Frage schon mal total richtig gestellt, weil sowohl Russen als auch Deutsche haben diese eine unfreundliche Grundeinstellung. Die haben das irgendwie in sich, unfreundlich zu sein. Aber ich glaube, ich muss erstmal überlegen, was ist denn genau unfreundlich? Also für mich persönlich, meiner Meinung nach, ist unfreundlich ist jemand, wenn du Hilfe brauchst zum Beispiel und jemanden nach dem Weg fragst und der wimmelt dich total ab und hat gar keinen Bock mit dir, in irgendeine Konversation zu gehen, in ein Gespräch zu starten und sagt, nee, keine Zeit jetzt gerade, ciao. Dann ist er so für mich unfreundlich.
Ja, es fängt aber noch früher an. Das Anlächeln auf der Straße zum Beispiel. Fremde Menschen, die dich anlächeln. Oder
ja, die dich böse angucken. Ja. Und Augen verdrehen, wenn du die anlächelst.
Genau, die Bedienung im Restaurant.
Genau, oder die Behörden, die absolut kein Interesse daran haben, dir zu helfen.
Genau, Menschen, fremde Menschen, mit denen du interagierst. Erstmal fremde Menschen. Daran mache ich meistens fest, wie freundlich oder unfreundlich jemand ist. Zum Beispiel mein Schock war ja irgendwie in Amerika, dass das ja eine extrem freundliche, also oberflächlich gesehen freundliche Kultur ist, weil erstmal eine Hi, how are you? Wie geht's dir? Und wow. Und ja, ich weiß, das ist alles nicht ernst gemeint und voll oft ist es super fake und super aufgesetzt. Und ich hatte lange Zeit eher so diese Meinung, lieber werde ich jeden Tag freundlich angelächelt und gefragt, wie es mir geht, 500.000 Mal, auch wenn es niemanden juckt, als dass ich einmal, obwohl ich halt was kaufen muss, richtig beschissen irgendwie angegangen werde, man mir nicht hilft oder so. Also lieber habe ich das, dass alle um mich herum irgendwie mich anlächeln, auch wenn sie es nicht so meinen, auch wenn es wahrscheinlich nicht allen so geht, als dass ich in einem Land bin, wo mich alle dumm anschauen und dumm anmachen und es halt ernst meinen.
Ja, geht so. Ich finde das eher nicht. Also ich weiß, was du meinst mit der amerikanischen Art, da muss ich gerade auch dran denken. Ich war auch einmal in L.A. und war total überrascht davon, warum alle mich fragen, wie es mir geht. Ich kenne dich gar nicht und du möchtest wissen, wie es mir geht, wo ich herkomme, was ich beruflich mache. Komisch. Für mich war das immer so ein bisschen oberflächlich und ich konnte nicht nachvollziehen. Meinst du das jetzt ernst? Bist du ehrlich zu mir? Oder ist das einfach nur die oberflächliche Art, jeden zu fragen? Es ist völlig egal.
Das ist definitiv sowas von egal, wie es uns geht. Aber sie haben halt gefragt.
Ja.
Aber das Gefühl ist schön, oder nicht?
Wenn man ehrlich ist und sagt wirklich oder fängt an zu lachen, zu lächeln, Witze zu machen, wenn derjenige das auch wirklich ernst meint.
Ja, aber also es ist ja tatsächlich, glaube ich, also ist jetzt Halbwissen, aber ich glaube, es ist so, dass wenn du ja tatsächlich auch viel lächelst und so, dass es halt irgendwie auch einen positiven Effekt auf dich hat. Das heißt, sagen wir mal, du starrst in Gesichter, die dich anlächeln, hast du dann nicht am Ende des Tages vielleicht eine bessere Laune, als wenn du in Gesichter guckst, die dich irgendwie aggressiv anmachen. Also ich verstehe auch jede Person, die sagt, das ist der too much, das ist denen zu viel, die haben gar keinen Bock drauf und lieber ehrlich sein und so. Aber ich glaube, ich persönlich fand es ganz schön, auf einmal freundliche Menschen um mich herum zu haben. Das kenne ich so nicht, weder aus Russland noch aus Deutschland.
Deine Frage war ja, wer ist unfreundlicher, Deutsche oder Russen? ich überlege jetzt gerade wegen der Deutschen. Generell finde ich persönlich, dass Deutsche sehr viel meckern und in ihrem Gesicht einfach ziemlich unzufrieden aussehen. Ich glaube, sie sind nicht unfreundlich oder man kann es nicht so pauschal sagen, dass sie unfreundlich sind, aber ich glaube, viele sind irgendwie unzufrieden mit dem, was sie haben, obwohl viele schon sehr, sehr viel haben in Deutschland und meckern dann wegen Kleinigkeiten.
Oh Gott, ganz dünnes Eis gerade.
Wie bitte?
Ganz dünnes Eis, glaube ich gerade. Die Leute denken sich, oh Gott, was labert ihr?
Ja, ich glaube, ich kenne unglaublich viele tolle, nette. Oh, warte mal, meine Mama ruft gerade an. Hörst du das?
Привет, мама! Я сейчас тут дома, я сейчас с Валерией этот подкаст снимаю, как это сказать по-русски.
Sag schöne Grüße von mir.
Привет от Валерии. Тебе тоже привет.
Спасибо.
Не случайно тут у меня.
Я тебе перезвоню через час, окей? Давай, мамуля, пока!
Du weißt schon, dass wir das jetzt drin lassen müssen.
Ich frag sie mal.
Aber ich fänd's gut, vor allem... Das ist so geil typisch gewesen. Meine Mutter hätte auch, du hast jetzt gerade mit FaceTime, sie hat dich gesehen. Und sie hat dich dann sofort gefragt, hier, dein Pulli ist runtergerutscht, sieht man dich auch? Weil,
ohne Witz, das ist das Erste, was mein Pulli ist ein bisschen runtergerutscht und man sieht...
An der Schulter so den Tanktop, ja genau. Und das ist so lustig, weil meine Mutter würde das genauso sagen. Die würde auch sofort irgendwie irgendeinen Kommentar ablassen und das meine ich. Genau darum geht's, weil Russen, so auch egal, ob es deine eigene Mutter ist oder eine Person auf der Straße, die sagen dir es halt genauso, wie es ist. Kannst du dir vorstellen, dass eine deutsche Person dich anruft, das sieht, egal ob sie mit dir verwandt ist oder nicht, und dann irgendwie dir sagt, Vicky, was ist da los? Wirst du gerade gefilmt, weil bei dir ist da was runtergerutscht. Das sagt doch keiner hier.
Das sagt keiner wirklich. Aber bei meiner Mutter ist es immer so, wenn sie mich mal anruft und ich ein Oberteil habe, das sie nicht gesehen hat, oder ich komische Haare heute habe oder nicht geschminkt bin oder irgendwas nicht stimmt, so, also weiß ich nicht mehr im Aussehen, dann fragt sie direkt nach, geht's dir gut?
Oh Gott, ja, meine auch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe auf Familienfeiern, fragt sie mich, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ist irgendwas passiert? Bist du auf Barätke? Ist aber bisschen normal, ne? Geht's dir gut? Bist du krank? Bist du aber nicht? Hä? Mama, ich bin wie immer einfach nur hier. Und das ist auch so witzig, weil sie dann auch immer fragt wegen meinem Freund, geht's ihm gut? Nee, ihm gefällt gerade was nicht, oder? Was ist bei ihm? Irgendwie schaut ihr komisch aus. Und ich denke mir so, nein.
Machen sich nur Sorgen die ganze Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Eltern so ist, aber ja, krass witzig.
Ja, oder zum Beispiel, ich glaube, das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen, wie ich mal irgendwie, das ist schon länger her, zu Hause war, nach längerer Zeit wieder. Und dann fragt mich meine Mutter einfach eiskalt, sag mal, hast du in letzter Zeit viel Brot gegessen?
Was?
Das war ihre Art und Weise, mir zu sagen, dass ich zugenommen habe. So Brot? Ist das. Hast du viel Brot gegessen?
Oh, da muss ich an eine Geschichte denken. Ich war früher, das war wahrscheinlich die erste oder zweite Klasse, da war ich so ein bisschen pummeliger und war beim Tanzkurs, weil ich glaube, jede Russin ist beim Tanzkurs in der Schule früher. Und da hatte ich eine relativ strenge Lehrerin. Und dann hatte sie mich einmal gefragt, Vika, du liebst Ponchiki kuschel, da? Und Ponchiki, also das heißt, Vika, du magst es gerne Teigtaschen zu essen, oder? Also Teigtaschen, Ponchiki, ne, sowas Süßes, ein bisschen erinnert, glaube ich, an Berliner mit Puderzucker oder mit ganz viel Zucker drauf. Und das hat mich so verletzt, weil sie hat es total einfach gerade straight drauf losgesagt, hey, hast du zu viel gegessen, so nach dem Motto, ich so, nee, eigentlich nicht. Ich war halt einfach pummelig. Es war Babyspeck. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übermäßig viel gegessen habe und viel Ungesundes, vor allem, weil meine Eltern immer extrem drauf geachtet haben. Aber die war einfach auch so ehrlich und sagte mir das, was natürlich mein Selbstwertgefühl von 100 auf 20 runtergeschraubt hat.
Aber 20 ist auf jeden Fall noch solide, würde ich sagen.
Ja, wirklich. Und das hat wirklich nichts besser gemacht. Und danach wurde ich, glaube ich, auch schlechter beim Tanzen. obwohl ich gar nicht mal so schlecht war. Und da habe ich auch mit dem Tanzen aufgehört, weil ich einfach verstanden habe, okay, ciao, ich bin zu dick für diese Tanzwelt.
Verstehe ich. Und ich hatte ja auch, also ich habe lange Zeit dann auch zwei Sportarten sehr lange gleichzeitig gemacht. Und das war so spannend zu sehen, weil das eine war ein deutscher Verein, Synchronschwimmen. Und das andere war ein russischer Verein, rhythmische Sportgymnastik. Also ich hatte eine russische Trainerin und eine deutsche Trainerin. Und die russische Trainerin, hardcore. Fucking hardcore. Beleidigungen. Wirklich so Psychoterror. Nein. Physischer Schmerz, der uns dazugefügt wurde. Also wirklich krass. Also Eltern wussten auch alle Bescheid. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, das ist auch etwas, was einfach gemacht wird in diesem Sport. Also ich rede davon, dass zum Beispiel Bänder überdehnt werden oder so. Oder gedehnt werden, damit dann Spagat über Spagat, Brücke, keine Ahnung, dass solche Sachen funktionieren, wird voll oft, also Bänder bewusst einfach bis an die Grenze und darüber hinaus gezogen. Das nennt sich dann immer ziehen oder drücken. Genau, und das ist auf jeden Fall so eine Person gewesen, die dann auch oft irgendwie sowas gesagt hat wie, ach, wenn es ihr mal nicht gefallen hat, hat sie uns auch mal Kühe genannt, so, weißt du? Wow. Weil man dann unelegant war. Und ich erinnere mich auch noch, wie man so eine Kühe gemacht hat, also man hat vor ihr vorgetanzt und sie hat dich nicht mal angeschaut, weil es ihr nicht gefallen hat, so. Aber sie hat dir auch nicht gesagt, was du falsch gemacht hast, es hat dir einfach nur nicht gefallen, aber sie hat dich trotzdem noch dreimal dieselbe Kühe tanzen lassen, für niemanden.
Man muss ja tatsächlich sagen, die russische Schule ist total hart, also das bestätigt sich tatsächlich immer wieder auch in so Geschichten, die du jetzt gerade erzählt hast, weil das einfach Realität ist, glaube ich, immer noch. Ich glaube, die russischen Menschen sind einfach so darauf fixiert, immer die Besten zu sein. Immer bei Wettbewerben Platz 1 zu belegen. Immer ihre Schülerinnen und Schüler nach vorne zu pushen, so wie man dich gepusht hat und wahrscheinlich jeden einzelnen von denen. Jeder muss irgendwie gut sein. Ich habe früher auch Geige gespielt, ganz lange, Klavier. Ich war in Musiktheorie, musikalische Grundschul- oder musikalische Schulausbildung ist in Russland ja auch mega wichtig. Jedes Kind muss unbedingt Musik machen, irgendwie. Und dann gibt es ein Pflichtfach und ein Hauptfach und noch Musiktheorie und Chor und so weiter. Und da wirst du erstmal gedrillt, ob du es willst oder nicht. Aber also hier in Deutschland ist es ja so, man sagt, ja, lass mal die Kinder lieber schonen und die selber auswählen lassen, was sie gerne so an Musik oder Instrument spielen wollen. Vielleicht wollen sie was anderes machen. Ich würde sagen, also meine russische Mentalität sagt, damit werden die Kinder verwöhnt. Und in Russland, ja, es ist hart. Also solange es nur bei dieser seriösen, strengen Art ist, komm, mach das, streng dich jetzt mal an, mach mal was, wirst du später so mit, ich würde sagen, fast 20 dankbar sein, dass du das alles drauf hast, was du damals in der russischen Schule gelernt hast. Aber klar, es gibt die und die, das ist diese
es gibt eine Grenzen, finde ich.
Denke, es gibt eine andere Denke. Ich denke, man muss schon die Kids so ein bisschen pushen. Klar, jetzt nicht übertreiben, wenn das Kind weint und einfach gar keinen Unterricht will, gar nicht Geigenunterricht nehmen will und das der reinste Horror ist, dann sollte man das Kind auch in Ruhe lassen. Aber wenn es halt einfach dieses ist, ja, kein Bock, ich will jetzt lieber was anderes machen, dann finde ich es auch immer ganz gut zu sagen, komm, so, ich werde eine strenge Mutter auf jeden Fall.
Du wirst eine strenge Mutter, das glaube ich auch. Oh Gott, die arme Person.
Ja, das sagt meine Mutter auch immer zu mir. Boah, wenn du mal Kinder hast, wirst du eine richtig strenge Mutter. Du wirst die Kinder da hin und her.
Hätte ich gar nicht so gedacht.
Was habe ich gemacht? Ich bin nett.
Oh wow.
Ich bin
Njet. So, und dann nennen wir uns Njette Mädchen, ne? Wir sind das Gegenteil davon anscheinend. Ja, nee, genau. Und hier in dem deutschen Verein war es halt gar nicht so. Da war alles so, oh, da hat man auch noch Ernährungsberatung gehabt, dass bloß nichts schief läuft. Das ist ja alles gut und richtig. Aber im Vergleich, es war wie Tag und Nacht der Unterschied von den russischen.
Ja, und was war denn besser für dich persönlich im Nachhinein?
Ich sag mal so, irgendwann habe ich rhythmische Sportgymnastik aufgehört, weil das halt, also ich habe da auch relativ spät angefangen. Das gab auch nicht unbedingt ein Teambewusstsein. Das war jeder für sich selbst. Man hat sehr oft geheult in den Trainingsstunden. Es war, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gut bin in dem, was ich mache, weil ich halt die ganze Zeit nur, keine Ahnung, ne, scheiß Feedback bekommen habe. Es war halt auch einfach irgendwie so, es war demotivierend irgendwann. Gleichzeitig war ich da, glaube ich, dann, das, was ich da gelernt habe, war dann für mein Synchronschwimmtraining richtig wertvoll, weil ich die war, die am allerkrassesten irgendwie Dehnungen machen konnte lange Zeit. Also ich hatte dann das schon allen anderen voraus, weil so mit den Methoden hat in dem deutschen Verein natürlich niemand irgendjemandem was beigebracht. Die wollten dann von mir wissen, was wir in dem russischen Verein machen, dass wir das können. So. Ja. Dann haben wir so ein paar Übungen übernommen und so. Also ja, aber Synchronschwimmen war dann doch das, was ich dann länger gemacht habe, weil auch einfach Teamsportart, glaube ich. Und wir waren da aber jetzt auch nicht die Besten. Also das hat man dann auch gesehen.
Wir müssen unbedingt noch eine Folge machen, in der wir über Hobbys sprechen. Ja. Über so typisch russische Hobbys, Freizeitaktivitäten, kann ich das natürlich die bisschen ganz näher viele erzählen. Junge Leute machen. Ich glaube, da können wir auch eine ganze Folge drüber machen.
Ja, genau. Und was mich eigentlich auf die Frage gebracht hat, ich habe neulich ein Buch gelesen, vielleicht kennt ihr das auch, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Das ist dieses, das war mal so überall irgendwie, ganz viele Leute haben das gelesen, ein bisschen gehypt so. Und auf einmal ist in einem Absatz, und ich habe den mal übersetzt, redet der darüber, dass er in Russland war und er ist halt Amerikaner. Und ich fand es ultra spannend, weil er aus der amerikanischen Perspektive über das russische Volk und die Kultur und die Freundlichkeit geredet hat. Und zwar hat er gesagt, er war im Jahr 2011 in St. Petersburg, meine Heimatstadt, und fand alles ziemlich scheiße. Also er fand das Essen scheiße, das Wetter scheiße, es hat im Mai wohl geschneit, seine Wohnung war scheiße, weil nichts ging, alles war teuer und die Leute waren eben obendrein noch mega unfreundlich. Aber es war trotzdem seine absolute Lieblingsreise. Also er ist irgendwie komplett über die ganze Welt oder so gefahren, durch die ganze Welt gefahren. Und das war so sein Lieblingsort. Und jetzt kommt's unter anderem, weil die Leute so unfreundlich waren. Also er sagt, dass die russische Kultur eine sehr Direktheit und eine sehr so Direktheit und Offenheit hat, die Menschen im Westen sehr oft missverstehen. Also sie sind eben nicht aufgesetzt nett, sie lächeln nicht, sie sind nicht freundlich, sie lächeln keine Fremden an, sie spielen dir halt irgendwie so gar nichts vor. Wenn etwas scheiße ist, sagt man das auch. Wenn jemand ein Arschloch ist, sagt man das auch. Genauso wie du jemandem sagst, wenn du ihn magst, die Person.
Ja, egal, total. Ob du. Ich würde sagen, die sind temperament ernst.
Ja, genau. Temperamentvoll, also zum Beispiel, ernst. Ich glaube, jeder, der auch mal so mit einer russischen Person vielleicht mal länger irgendwo war, man hat dann irgendwann auch so emotionale Gespräche, auch wenn man sich nicht kennt oder so. Also auf einmal sagt dir irgendjemand mitten in der Nacht irgendwie, den du vielleicht nicht kennst, einfach nur, weil man zusammen einen Abend verbringt, was für ein toller Mensch du bist, was für ein aufrichtiger, netter, keine Ahnung, sowas. Sowas passiert halt genauso in Russland, zwar nicht so häufig, aber wenn, dann es geht halt in beide Richtungen. Und er hat zum Beispiel so ein Ding, so ein Date mit einer russischen Frau gehabt. Und die hat ihm dann wohl irgendwie gesagt, dass er was Dummes gesagt hat. Einfach so, als wäre es halt ein Fakt. Halt einfach so, nee, das war jetzt gerade ziemlich dumm, was du gerade gesagt hast. Und er war voll schockiert und hat dann wochenlang auch das Gefühl, dass alle einfach gemein sind. Und dann hat er sich aber irgendwann daran gewöhnt und hat gemeint, dass er das total befreiend fand, weil für ihn so das Ehrlichste war, was er jemals irgendwo erlebt hat, weil er irgendwann einfach alles gesagt hat, was er sich gedacht hat oder was er gefühlt hat. Also er meinte, das war wie so American Freedom, also wie so Freiheit, aber in einer der unamerikanischsten Orte der Welt.
Ich finde aber, ein bisschen hat er schon übertrieben. Also zu sagen, dass alle gemein und ernst und unfreundlich waren und dem sind nur schlechte Dinge passiert irgendwie in St. Petersburg, ist auch so voll übertrieben gesagt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so schlimm war.
Ich habe so auch nicht wahrgenommen.
Storytelling.
Ich habe es so auch nicht wahrgenommen. Also ich erinnere mich an St. Petersburg auf jeden Fall an eine Bestellung in einem russischen Restaurant und die Bedienung hat mich auf meine grammatikalischen Fehler hingewiesen.
Nein.
Und dann, und jetzt kommt's.
Ist doch witzig.
Ja, habe ich auch gedacht. Aber dann hat sie es halt nicht nur einmal gemacht, sondern 2, 3 und 4 Mal. Also jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, hat sie jedes Mal gedacht, sie muss mir jetzt jedes Wort, jede Endung, jede Intonation, alles, was ich gesagt habe, hat sie mir irgendwann angefangen zu verbessern. Und meine Mutter ist dann, weil sie ist ja genauso eigentlich, als wir dann alle rausgegangen sind, hat sie gesagt, ich komme gleich, ist nochmal rein ins Restaurant und hat der Kellnerin dann nochmal erzählt, dass das gar nicht geht, dass sie das gemacht hat. Und ich denke mir nur, Gott.
Aber war das jetzt so richtig ernst zwischen den beiden, dass sie so über dich abgelästert haben oder war das mit Humor?
Ich glaube, es war nicht mit Humor. Ich glaube nicht.
Okay, krass.
Ja, Also das ist so, ja, oder keine Ahnung, ne, wenn ich mal irgendwie mit einem Taxifahrer war, irgendwie unterwegs war, dann war auch so das Erste, was man gefragt hat, ja, okay, woher kommst du? Ja, eigentlich aus Russland, aber in Deutschland. Ah ja, okay, und was sagt man so in Deutschland über uns? Reden die über die Krim? Mhm. Was ist bei euch mit euren Flüchtlingen los?
Ja,
so was.
Ja,
ne?
Ja.
Und deswegen.
Das stimmt.
Aber wir hatten auch viele Taxifahrer erlebt, die total nett waren und mit uns geredet haben und so und herzlich waren. Also, ne, es geht, ich glaube, es geht wirklich in beide Richtungen und ich bin mir auch sicher, das halt, weiß ich nicht. Vielleicht für den Amerikaner kann ich mir das schon vorstellen, weil ich glaube, Amerikaner sind das komplette Gegenteil von Russen. Wo sich die Deutschen noch ähnlich sind, aber jetzt, wo wir so drüber reden, habe ich schon das Gefühl, dass Russen noch mal einen Ticken direkter sind, oder?
Die sind auf jeden Fall einen Ticken direkter, dieses Ehrliche eben. Wenn sie etwas mögen, dann sagen sie es. Wenn sie etwas nicht mögen, dann sagen sie es auch. Und die müssen diese unehrliche Freundlichkeit nicht spielen. Also auch wenn du die Leute auf der Straße siehst und da werfen dir die Leute einfach kein Lächeln irgendwie direkt zurück, weil das total unnötig ist, glaube ich. Und weil sie wahrscheinlich viele Probleme und andere Sorgen im Alltag haben, als da andere Leute anzulächeln. Und ich finde auch, es gibt so ein paar Details in der russischen Kultur, die diese Freundlichkeit ausdrücken, die man in Deutschland so nicht sieht. Zum einen ist es diese Hilfsbereitschaft, völlig fremde Menschen helfen dir wirklich bei allem, wenn die sehen, dass du Hilfe brauchst. Also ich kann mich erinnern an ganz, ganz viele Sachen, Momente, in denen ich schwere Koffer geschleppt habe, Einkaufstüten, sonst was. Kein Mensch in Russland würde eine junge Frau, die zwei Koffer trägt, die Treppe hochlaufen lassen mit diesen Koffern. Da würde irgendeiner hinspringen und sagen, ich trage dir die Koffer nach oben. So, was ich total schön finde einfach. Oder bei älteren Menschen. Ältere Menschen sind wirklich das höchste Gut in Russland, würde ich sagen. Die Menschen haben Respekt vor den älteren Leuten. Und ne, dieses, du gehst rein in den vollen Bus, der Bus ist komplett besetzt. Du möchtest sitzen, du bist eine alte Frau oder ein alter Mann. Sofort steht eine Person auf und sagt, setzen Sie sich bitte.
Das gibt es aber ja in Deutschland auch.
In Deutschland beobachte ich ehrlich gesagt das Gegenteil. Ich finde, Menschen sitzen ganz oft einfach in der Bahn, legen am besten noch ihren Rucksack irgendwie auf den Nebenplatz und bewegen sich null, wenn eine ältere Frau in die Bahn reingeht. Ich wurde auch schon ein paar Mal wütend in der Bahn leider über solche Menschen, über solche jungen Menschen vor allem, die einfach nicht aufstehen.
Also es passiert schon auf jeden Fall auch. Also ich fahre ja hier auch extrem viel öffentlich und also ich sehe das schon auch, dass das passiert, aber nicht immer, definitiv nicht immer.
Oder das halt auch mit den Koffern. Das habe ich auch letztens in der Bahn beobachtet. Da saß ein alter Mann auf seinem Platz und oben lag eben auf diesem Regal da ein Koffer, so ein kleiner Koffer. Und er wollte gerade aufstehen und hat schon so geguckt, zu fragen, ob irgendjemand helfen kann, diesen Koffer runterzutragen. Und alle gucken ihn an und drehen sich einfach erstmal zur Seite, so nach dem Motto, ja, wir haben dich nicht gesehen, sorry. Ich saß ein paar Gänge weiter, wollte gerade schon aufstehen, da ist noch ein junger Mann aufgestanden und hat den Koffer runtergeholt. Aber ich dachte so, ey, sowas ist in Russland ganz normal, dass man einfach allen Menschen irgendwie hilft, wenn die merken, die brauchen gerade diese Hilfe. Und das, finde ich, ist diese Freundlichkeit, die sich zwischen den Zeilen versteckt.
Ja, eine Sache, die ich auch erlebt habe, von der ich super verwirrt war, weil ich das so nicht kenne, überhaupt nicht, war auch zur Zeit der Weißen Nächte, ne, in St. Petersburg. Weiße Nacht ist ein total so ein Naturspektakel irgendwie im Mai. Aufgrund der geografischen Lage ist es nämlich so, dass dann im Mai, Juni so, in ein paar Tagen in St. Petersburg quasi es nicht dunkel wird. Also die ganze Nacht lang ist es hell und das ist ein Riesenfest, so. Und das ist wahnsinnig spannend und es ist aber auch gleichzeitig gekoppelt mit einer Abschlussfeier, Absolventenfeier, glaube ich, des höchsten Schuljahrgangs immer der Stadt. Alle Parusa, ne? Das ist ja dann auch immer das, wo dieses Schiff an der Niva entlang fährt und so. Und das war halt, wie gesagt, Riesenfest über die ganze Stadt verteilt und wir wollten ans andere Ende irgendwie oder wir wollten irgendwo anders hinfahren. Und wir dachten, wir rufen halt Taxi. Und also wir waren mit zwei Russinnen unterwegs, zwei Jungen, und strecken halt quasi die Hände aus und so. Und dann ist halt ein Auto stehen geblieben und wir sind halt eingestiegen alle. Und dann fährt er entlang und es ist halt super laute Musik. Und ich denke mir so, war ein bisschen strange für einen Taxifahrer, so super laute Musik zu haben. Und dann kam er halt irgendwann in den Stau und meinte, ja, sorry, ich komme jetzt nicht weiter. Dann fragt so die russische Freundin, die dabei war, so, wie viel kriegst du? Und der so, ja, so und so viel Rubel. Alles klar, okay. Und dann sind wir rausgegangen. Und erst viel später habe ich verstanden, das war gar kein Taxifahrer. Das war einfach nur ein random Dude, der angehalten ist, uns mitgenommen hat, gesagt hat, für super wenig Geld, ja, okay, alles klar. Und ja, jetzt komme ich leider nicht weiter. Und es ist vollkommen normal in Russland, dass dich fremde Menschen mit dem Auto einsammeln und ja, irgendwo hinfahren und du ihnen einfach ein bisschen was gibst. Und ich war so, hä? Hier darf man in fremde Autos steigen? Das macht man so. Die verdienen sich so ein bisschen Geld einfach mit.
Also ich habe in Russland immer gelernt von meinen Eltern, steige niemals in ein inoffizielles Taxi ein. Also am besten immer in ein Auto einsteigen, da, wo wirklich ein Taxi draufsteht oder halt lieber gar nicht mit diesem Auto fahren, sondern wirklich mit Öffis.
Ich sag mal so, in den Taxis, in denen wir waren in sehr, sehr vielen, weil es kostet wirklich super wenig, haben wir auch sehr viele weirde Sachen gesehen. Also sehr, sehr viele weirde Sachen. Und ich glaube, der eine private Dude war dann fast schon besser.
Der normalste.
Als die anderen Leute. Aber krass einfach. Also sowas kennen wir hier nicht. Wenn du hier irgendwie trampen möchtest, wirst du ja abgestempelt als irgendwie jemand. Und das ist ja, also da musst du ja mit einem Schild und so. Also ich fand das einfach super, super spannend. Und das zeigt auch irgendwie nochmal so eine andere Seite.
Jetzt nochmal, um auf deine Frage der Woche zurückzukommen. Du hast ja gefragt, welche Menschen sind unfreundlicher, Deutsche oder Russen? Ich glaube, beide sind gleich unfreundlich und beide sind gleich freundlich, nur auf ihre eigene Art und Weise, die man einfach auch kennenlernen muss. Man muss, glaube ich, in Länder reisen jeweils, um zu checken, wie die ticken. Dann weiß man auch, wie die Mentalität ist. Aber
na gut, ja, na gut. Ist gekauft, die Antwort.
So, genau. Ich habe ein Jetzt-Talk-Thema mitgebracht. Und zwar habe ich was gesehen, was mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, muss ich ehrlich sagen. Klingt jetzt richtig pathetisch. Ich habe einen Instagrammer gesehen, der heißt Sergej Prokopkin. Der hat auf jeden Fall einen russischen Hintergrund. Er ist selber Deutsch-Russe und schreibt so verschiedene Artikel, postmigrantische Perspektive mit post-sowjetischem Background. Und macht total coole, super, ja, journalistisch qualitativ hochwertige Posts über alles Mögliche, was mit Russland oder postmigrantisch oder Antislawismus und so weiter zu tun hat. Das ist ein bisschen kompliziert, aber der hat einen Post gemacht. Ganz oben steht, mein Leben in Widersprüchen. Also so sieht das Bild aus, ne? So sieht er aus. Und da steht, mein Leben in Widersprüchen. Und ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Und dann hat er in einem längeren Text geschrieben, wie er in der UdSSR aufgewachsen ist, weil der ist mit 17 nach Deutschland gekommen und der hat dieses Leben in Russland damals, im alten UdSSR, mit zwei Perspektiven beschrieben. Und einerseits schreibt er, ich bin als Arbeiterkind in der UdSSR geboren und in Russland aufgewachsen. Ziemlich früh erfuhr ich, was es bedeutet, die eigene Wohnung zu verlieren oder zu hungern. Ich weiß, was es heißt, sich selbst versorgen zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn dein Leben nichts mehr zählt und du vor lauter Angst verzweifelst. Mit 17 floh ich mit meiner Familie nach Deutschland. Wir wohnten in Sozialwohnungen. Ich ging über 3 Jahre lang diversen 1-Euro-Jobs nach und besuchte Integrationskurse. Ich weiß, wie nervig die BAföG-Anträge sind und wie hoch die BAföG-Rückzahlung nach dem Studium ist. Mhm, mir ist bewusst, dass ich nichts erben werde und dass meine Eltern so wie ich in Armut leben. Also kann ich irgendwie auch bei mir wahrscheinlich bestätigen.
Same.
Mir ist auch bewusst, dass mein Akzent, mein Name und meine Herkunft nicht immer gern gesehen werden. So kann ich meine Geschichte erzählen. Das ist die eine Perspektive.
Mhm.
Aber diese Geschichte kann auch anders erzählt werden, schreibt er. Ich bin in der UdSSR geboren und wuchs in einem Neubauviertel auf. Ich ging in Kindergarten und später zur Schule. Wir hatten Bücher zu Hause und vor allem meine Mutter legte viel Wert auf meine Bildung. Anfang 90er wurde mein Vater zum Unternehmer und bis in die Mitte der 90er relativ erfolgreich, bis er aufgrund von vielen Umständen pleite ging und alles, was er besaß, kurzerhand verlor. Wir hatten jedoch Glück, in Häusern meiner Großeltern wohnen zu dürfen. Wir bauten ein funktionierendes Selbstversorgungssystem auf. In der schwierigen Phase unseres Lebens wanderten wir nach Deutschland aus. Wir wurden vom deutschen Sozialsystem aufgefangen und ich durfte kostenlos Deutsch lernen. Ich habe einen deutschen Hochschulabschluss, besitze 2 Staatsangehörigkeiten und kann mich weltweit frei bewegen. So, ja. 2 Perspektiven auf dieselbe Lebensgeschichte.
Ja.
Und ich fand das so schön zu lesen, weil das nochmal die Augen öffnet, dass nicht alles, was schlecht war, wirklich schlecht war.
Ja.
Und gleichzeitig zeigt das auch so ein bisschen, dass man einfach das wertschätzen sollte, was man hier in Deutschland bekommen hat. Wie der schon geschrieben hat,
ja,
ne? Sozialsystem, kostenlos Deutsch lernen, der hat einen deutschen Hochschulabschluss. Haben wir jetzt auch beide irgendwie, ja, obwohl wir aus einer Migrantenfamilie kommen.
Absolut. Was ja definitiv nicht die Regel ist.
Und das macht, glaube ich, ganz
vielen Leuten Mut. Ja, aber man muss ja auch sagen, das ist ja definitiv nicht die Regel. Ne, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, als Migrantenkind einen Hochschulabschluss zu kriegen, weil eben die Hürden so groß sind, weil eben die Integration so schwierig ist. Von daher hat er das sehr, sehr gut irgendwie zusammengefasst, diese beiden Seiten, die da irgendwie dazugehören, auf der einen und auf der anderen Seite.
Ja, und er meinte, die beiden Seiten stehen zwar teilweise im Widerspruch, aber die sind halt einfach da. Und man muss man kann es einfach von 2 unterschiedlichen Seiten sehen und einfach immer wieder vor die Augen führen. Ey, egal was passiert ist, egal wie wir aufgewachsen sind, wir sind einfach hier, jetzt. Und damit können wir auch gerne einfach anderen Leuten Mut machen, auch einfach immer weiterzumachen und das Beste aus der Situation zu machen. Irgendwie fand ich das schön.
Ja, vor allem, wenn man das auch, glaube ich, sehr, sehr schnell mal aus den Augen verliert. Vor allem irgendwann, es ist ja so schwierig, weil, also bei ihm ist jetzt vielleicht auch noch, weil er sehr lange noch in Russland war, 17, ist das Jahre, vielleicht noch sehr viel prägender. Aber ich sag mal, bei mir, klar, dieser Ursprung, der wird auch nicht weggehen oder sowas und der Background wird nicht weggehen. Und wie er schon sagt, auch ich hatte irgendwie diesen Struggle mit den ganzen Anträgen und auch ich werde nichts erben und solche Sachen. Aber ne, im Endeffekt hat man ja trotzdem die meiste Zeit eigentlich dann hier schon als deutsche Person irgendwie gelebt und Dinge gemacht. Von daher, ja, Widerspruch trifft es sehr gut. Also beide Seiten sind irgendwie Teil von der Identität. Voll schön. Okay, jetzt haben wir euch genug zugequatscht? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube auch.
Aber wir haben noch eins.
Das reicht.
Einen letzten Punkt haben wir natürlich immer noch, und zwar den Aberglauben der Woche, mit dem wir euch verabschieden. In die nächsten 2 Wochen frei von uns.
Frei.
Ja, genau.
Stimmt.
In den nächsten 2 Wochen Freizeit von dem Podcast. Und zwar ein Aberglaube, Vicky, und ich bin mir sicher, du kennst den.
Ja, erzähl.
Den ich auch wirklich krass gelebt habe, weil meine Mutter mir da wirklich das sehr tief auch vermittelt hat, dass man das so machen muss. Wenn du losgegangen bist, du hast dich angezogen, du bist fertig, du hast deine Tasche gepackt, du machst die Tür zu, du gehst raus aus der Wohnung. Und dann fällt dir außen auf, fuck, ich habe was vergessen.
Ich weiß, welchen Aberglauben du meinst, aber so, den habe ich gar nicht gelebt.
Was?
Ist es der in den Spiegel gucken?
Ja, man darf nämlich, wenn du jetzt zurück musst, also am besten musst du nicht zurück, weil das ist echt nicht gut, eine angegangene Reise, die du schon angetreten bist, zu unterbrechen. Wenn du dann zurückkommst, musst du auf jeden Fall einmal kurz in den Spiegel schauen.
Sonst ist es echt ein Scheißtag.
Ja, sonst ist Unglück auf jeden Fall. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du wieder ganz normal weitergehen.
Hast du das wirklich immer noch gemacht?
Ich habe das auf jeden Fall. Meine Mutter hat mich so wirklich, wenn ich sage, ach Mist, ich habe was vergessen, schau noch in den Spiegel, pasmatri v zirkala, schau noch schnell. Ja, und dann schaue ich halt so genervt und sehe so mein genervtes Gesicht, weil ich irgendwie kurz jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund gerade, keine Ahnung, wegen Unglück nochmal schnell gucken muss und noch mehr Zeit raus, weißt du, man hat ja meistens dann auch was zu tun, du musst ja wo sein und so und dann musst du noch blöd hoch und dann musst du noch in den Spiegel schauen, einen Spiegel finden und dann, ja gut.
Zum Thema Spiegel fällt mir ein Aberglaube ein, aber ich glaube, das machen wir dann noch nächstes Mal.
Das machen wir dann nächstes Mal.
Toll.
Ja, Leute, mir bleibt jetzt aber nochmal nichts anderes zu sagen, dass ihr bitte nicht vergessen sollt, vielleicht abzustimmen noch. Und ihr habt ja gesehen, man kann uns auch Sprachnachrichten schicken mit Dingen, die euch interessieren, Fragen, die euch interessieren, Fragen, die wir dann beantworten können. Wenn ihr das machen wollt, dann schickt uns die gerne bitte einmal über Instagram. Wir haben unsere Profile verlinkt in den Shownotes. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Und vielen Dank fürs Zuhören. dieses Mal. Hat uns gefreut, wenn ihr eingeschaltet habt, mal wieder zu Nette Mädchen. Wir sind in 2 Wochen wieder am Start für euch.
Dabei.
Ja.
Baka.
Okay, dabei. Baka.
Dabei, Baka.
Baka, Baka. Dabei, Baka. Privat wieder dabei.
Ja, sag allen liebe Grüße. Tschüss.
Dabei,
Baka.
Baka, Baka. Baka, Baka.